Die Siedlung Törten, voller Baumängel, viel teurer als geplant. Und von wegen Kunst und Technik eine Einheit. Unter den Bauhäuslern gärt es. Drei Meister treten zurück, wichtige Unterstützer ziehen sich zurück. Das Bauhaus steckt in einer substanziellen Krise. Deshalb verlässt der Bauhausgründer Anfang 1928 die inzwischen weltberühmte Schule für Bauen und Gestalten. Um sein Gesicht zu wahren, suchte Gropius Krise und Bruch zu kaschieren. Er wollte nicht als Getriebener dastehen und so unternahm er wenig später den Versuch, die Geschichte umzuschreiben. Nicht er habe auf eine Krise und die Kündigung von Bayer, Breuer und Moholy reagiert, sondern diese seien seinem Weggang gefolgt. Heißt es im einleitenden Kapitel der Herausgeber Thomas Flierl und Philipp Oswald. Wer das 640-Seiten-Kompendium Hannes Meyer und das Bauhaus im Streit der Deutungen liest, lernt das Bauhaus neu sehen. Entgegen der immer noch dominanten, glättenden, gropiuschen Sichtweise versteht man es erst mit diesem Buch als Ort der Konflikte und Widersprüche in ästhetischen, künstlerischen und politischen Fragen. Das Bauhaus war ein Ort der Auseinandersetzung im Zeitalter der Extreme. Flier und Oswald, der eine Philosoph und Bauhistoriker, der andere Architekturtheoretiker und Publizist, gelingt der neue Blick, indem sie den lange vergessenen und verdrängten zweiten Bauhausdirektor, den Schweizer Architekten und Architekturlehrer Hannes Meyer, in die spannungsreiche Geschichte des Bauhauses und seine weltweite Wirkung zurückholen. Im ersten Teil versammelt der großformatige Band Originaldokumente mit eindrucksvollem Bildmaterial aus drei Jahrzehnten. Als Reprints im DIN A5-Format heben sie sich vom zweiten, dem Essay-Teil, ab, in DIN A4 und größere Schrift gedruckt, ganz im Sinne von Form follows Function. Der Buchdeckel mit losem Rücken erinnert an Aktenordner. Die Reprints veranschaulichen, wie Hannes Meyer sein Bauhauskonzept kommuniziert hat. Unter Meyers Devise Volksbedarf statt Luxusbedarf macht das Bauhaus erstmals ernst mit seiner ursprünglichen Idee einer Architektur engagée, Bauen für ein besseres Leben, eine bessere Gesellschaft. In den zwei Jahren seines Direktorats gründete Meyer eine eigene Bauabteilung, reorganisierte die Werkstätten. Erstmals werden Bauaufträge Teil des Unterrichts, die Laubenganghäuser in Dessau-Törten und die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau bei Berlin entstehen. Sie sind heute Teil des Weltkulturerbes. Der zweite Teil folgt in 22 Essays von Autoren aus aller Welt dem beruflichen Lebensweg und der Rezeptionsgeschichte von Hannes Meyer vom Bauhaus bis heute. Nach seinem Rauswurf in Dessau 1930 wirkte er 6 Jahre in der Sowjetunion, danach in Mexiko und kehrte 1949 in die Schweiz zurück. Auf seinen Exilwegen zwischen Ost und West, Nord und Süd agierte er an und zwischen den großen ästhetischen und politischen Fronten im 20. Jahrhundert. Vom Konstruktivismus über einen radikalen wissenschaftlichen, dann einen sanfteren ökologischen regionalen Funktionalismus bis zur Anpassung ans stalinsche Diktat des nationalen Stils hat Meyer voller Irrungen und Wirrungen viele ästhetische Phasen durchlaufen. Im Westen als Kommunist und im Osten als Modernist, Kosmopolit und Formalist diffamiert, war Hannes Meyer eine tragische Figur. In den späten 60er Jahren wurde er als profilierter Vertreter einer sozial engagierten Architektur wiederentdeckt. Aber erst jetzt, mit dieser äußerst detaillierten, gut lesbaren Publikation, wird die Bedeutung von Hannes Meyer einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Für die nach wie vor drängende Frage des Verhältnisses von Architektur und gesellschaftlicher Emanzipation bleibt der zweite Bauhausdirektor, der wiederentdeckte Hannes Meyer, eine Referenz von hoher Strahlkraft, heißt es im letzten Essay dieses für eine umfassendere und realistischere Wahrnehmung des Bauhaus so bedeutenden Buches. Hannes Meyer und das Bauhaus im Streit der Deutungen, herausgegeben von Thomas Flierl und Philipp Oswald, Spektor Books, Leipzig, 38 €.